Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der für uns Mensch wurde und den Völkern erschienen ist, sei mit euch allen. Amen. Das Evangelium für diesen Sonntag, unser Predigttext, steht bei Johannes im 2. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Von Gott geliebte Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus, eine wunderbare Geschichte, die wir eben gehört haben, das Evangelium von der Hochzeit in Kana. Wie mit einem Ausrufezeichen, mit einem Fanal beginnt Johannes sein Evangelium, seinen Bericht über Jesu Wirken. Da ist die Fülle der Herrlichkeit, die Überfürsorge Gottes, ein hochzeitliches Feiern. Die Stunde der Erfüllung ist da und nun geht es los. Gott ist sichtbar, spürbar, wirkungsvoll da. Wir sind zum Hochzeitsmahl geladen. Ein Blick in die Geschichte unserer Kirche lässt uns allerdings innehalten. Von Anfang an hat der Glaube an Christus hohen Blutzoll gefordert. Viele sterben bis heute für ihren Glauben. Man schätzt, dass zwischen 100 und 200 Millionen Christen in der Welt unter Verfolgung leiden. Heute, nicht im Römischen Reich, heute. Ernüchterung nach dem Jubel will einkehren. Und da ist auch der über Jahrhunderte währende Spott über diese Wundergeschichte. Von dem Kirchenvater Hieronymus wird eine Anekdote dazu erzählt. Irgendwelche Spötter hatten ausgerechnet, dass in jenen Krügen an die 700 Liter Wasser gewesen seien. Und sie fragten Hieronymus, ob denn die Hochzeitsleute diese ungeheure Menge Wein ausgetrunken hätten, ob es also einfach ein riesiges Besäufnis gewesen sei. Die Antwort des Kirchenvaters: Nein, wir trinken alle noch davon. Wir trinken alle noch davon. Es ist gut, diese Äußerung im Gedächtnis zu behalten, wenn wir versuchen, diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana auszulegen. Der Schlüssel zu unserem Predigttext findet sich im allerletzten Vers. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Nur scheinbar ist das eine Aufzählung. Das erste Zeichen und dann kommt das zweite, dann das dritte und so weiter. Denn das griechische Wort für das erste Zeichen ist dasselbe, mit dem das Johannesevangelium beginnt. Im Anfang war das Wort. Dies bedeutet aber nicht einfach Nummer 1, also das erste Glied in einer langen Reihe oder Nummer 1 in einem Programm, sondern es ist der Ursprung, Der Ursprung, aus dem das Ganze sein Gesetz empfängt, sein inneres Gesetz empfängt. Das Urbild, in dem alles Weitere schon vorgebildet ist und sichtbar wird. Das erste Zeichen bedeutet also, das ist das Urbild aller Zeichen, die Jesus tat und mit denen er seine Herrlichkeit offenbarte, seine Gottheit offenbarte. Diesen hintergründigen Sinn hat unser Predigttext, wie das bei Johannes oft ist. Es gibt diesen hintergründigen Sinn. Deshalb steht unser Text auch zwischen der Berufung der ersten Jünger und den ersten Streitgesprächen mit den Juden. Der Sinn dieser Geschichte ist also nicht, dass Jesus sich auch um die kleinen Probleme und Verlegenheiten von uns Menschen kümmert und zum Beispiel für Wein sorgt, wenn keiner mehr da ist. Die Aussage der Geschichte ist auch nicht, dass Jesus gern gefeiert habe und deshalb bei dieser Hochzeit dabei gewesen sei. Trotzdem ist es wichtig, dass gerade eine Hochzeit den Rahmen für dieses erste Zeichen Jesu, für dieses urbildliche Zeichen bildet. Jesus selbst hat sein Kommen im Bild einer Hochzeit beschrieben. Wenn er kommt, dann ist die Stunde der Erfüllung da, dann ist die Stunde der Hochzeit da. Die Verbindung von Himmel und Erde, von Gott und Mensch, ist geschehen in der Menschwerdung Jesu, in seiner Geburt. Und als Kirche hoffen wir auf die himmlische Hochzeit, da Jesus die Kirche als seine Braut heimführt zur vollkommenen Gemeinschaft mit ihm. Deshalb, was Jesus bei der Hochzeit in Kana tut, das entspricht dem Sinn dieser anderen Hochzeit, seines Kommens. Die Herrlichkeit, die Jesus bei der Hochzeit von Kana enthüllt, sie ist nichts anderes als die Erfüllung der hochzeitlichen Freude, die er selber durch sein Erscheinen bringt. In Kana geschieht eine Verwandlung. Etwas, das dieser irdischen Welt angehört, Wasser, es wird hineingenommen in einen neuen Bereich, in eine andere Dimension. Etwas Irdisches wird genommen, verwandelt, gewürdigt, um am Heil und am Heiligen teilzuhaben. Es heißt ausdrücklich, da standen Krüge, die bestimmt waren, mit Wasser gefüllt zu werden, zur rituellen Reinigung. Also nicht, um sich aus hygienischen Gründen zu waschen, weil man Staub und Erde an sich hat, sondern aus religiösen Gründen. Denn der Mensch weiß, ich bin unrein vor Gott. Und die Reinigung von dieser Unreinheit aufgrund der Sünde, die Reinigung geschah symbolisch durch eine Waschung. Jesus lässt die Krüge füllen. Es ist freilich nur Wasser, was jetzt darin ist. Aber das leere Gefäß als solches ist sozusagen gar nichts. Wo nichts ist, kann auch nichts gewandelt werden. Jesus verwandelt das Wasser in Wein. Und dieser Wein wird nun getrunken, ohne dass die Gäste wussten, was da geschehen war. Er wird getrunken als das Beste und Köstlichste, das bisher nicht da gewesen war. Der Wein geht in den Menschen ein und verstoffwechselt sich in ihm. Er wird hineinverwandelt in den Leib und das ganze Wesen des Menschen, wie mit jeder Speise und mit jedem Trank. Diese äußere Ordnung, die das Gesetz vorschreibt, die Waschung, sie wird zur erquickenden Gabe. Das Äußerliche wird zum Inneren. Jesus wirkt eine Verwandlung. Zugleich musste Jesus seiner Mutter sagen, was geht dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, wir haben es nicht in der Hand, ob und wann dieses Zeichen geschieht. Es ist Christi Werk, das er tut, wenn seine Stunde gekommen ist. Denn in einer Reihe mit steinernen Krügen stehen unsere Gottesdienste und Rituale. Im Mittelpunkt unserer Gottesdienste steht eine Predigt. Aber dass das Wort eines Menschen zum Wort Gottes wird, das im Innersten trifft, belebt, wandelt, heiligt, das hat kein Prediger in der Hand. Und wenn es geschieht, dann hat sich jenes Wunder der Wandlung ereignet, in dem das Wasser menschlicher Rede zum Wein göttlicher Wahrheit wurde. Das Gleiche gilt von der Liturgie oder von den Gebeten. Ob unsere Gebete, unsere Gottesdienste die Vollmacht haben, eine Brücke zwischen Gott und Mensch zu schlagen, das haben wir nicht in der Hand. Wir können nur darum beten, dass Gott das Wasser unserer Liturgie in den Wein seiner Gegenwart verwandle. Fest aber steht, gepredigt werden muss, gebetet werden muss. Sonst wären die Gefäße leer und es gäbe nichts, das Gott verwandeln könnte. Alle unsere kirchlichen Einrichtungen sind gleichsam solche Krüge zur Reinigung nach jüdischer Sitte. Ob unsere Gemeinden durchflutet werden von der Gegenwart und der Lebendigkeit Jesu, das gehört in den Bereich des Wunders, über die wir keine Macht haben. Genauso ist es mit allen anderen Ordnungen und Erfahrungen im Leben. Ob das, was wir Glück nennen, wirklich in uns zur Freude und zur Stärkung wird, das steht nicht in unserer Macht. Ebenso wenig, ob Schmerz und Enttäuschung und Leid sich wandeln in neue Kraft. Auch ob Jesus aus unserem Mist, den wir ihm geben, guten Dünger macht, das können wir nicht erzwingen. Der bloße Hinweis der Maria, sie haben keinen Wein mehr, er kann Jesu Stunde, kann sein Handeln nicht herbeizwingen. Der Blick auf den Mangel und auf unsere Bedürftigkeit begründet keinen Anspruch auf Jesu Handeln. Aber eben dies, das nicht in unserer Hand liegt und worüber die Kirche keine Macht hat, eben dies ist der Inhalt aller Zeichen Christi, mit denen er seine Herrlichkeit offenbart. Erinnern Sie sich noch an den Satz, der im Hinterkopf zu behalten war? Wir trinken alle noch davon. Wir trinken alle noch davon. Welch tiefe, wissende Antwort. Das Hochzeitsfest ist noch im Gange. Mit jedem Gottesdienst, jedem Abendmahl wird es weitergefeiert, mit der Bitte, Jesus möge unser Wasser wandeln zu seinem Wein, zu seiner lebendigen Gegenwart. Wir leben tatsächlich in der Stunde der Erfüllung. Amen.